Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Wir starten mit dieser Podcast-Folge in das neue Jahr und ab jetzt auch mit mir, Lisa Splanemann. Und ich spreche heute mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Frau Splanemann.
Themen unseres heutigen Podcasts werden unter anderem der Regierungswechsel in den USA, aber auch die neuen Maßnahmen rund ums Coronavirus hier bei uns in Deutschland sein. Herr Fratscher, starten wir mal mit dem US-Regierungswechsel. Nach einer Präsidentschaftszeit unter Donald Trump, die ja teilweise sehr chaotisch und auch von Unberechenbarkeit geprägt war, sind Sie jetzt über den Regierungswechsel erleichtert?
Ja, erleichtert sind wir sicherlich alle und auch ich bin erleichtert. Es ist ein Ende, wie Sie sagten, einer Unberechenbarkeit, einer Nichtplanbarkeit. Man weiß nicht, was hat er jetzt wieder vor und das schafft natürlich keine Stabilität. Gerade in so einer tiefen Krise wie Corona braucht man eine sichere Hand, braucht man eine Regierung, ein Staat, der verlässlich ist, der sich kümmert, der alles tut, was notwendig ist. Und das hat Donald Trump nicht getan. Nicht nur, es ist ein Riesenchaos, was Corona betrifft, sondern auch in der Weltwirtschaft, in der Politik in der Welt hat er einfach so viel Schaden angerichtet, dass es erst ein großes Aufatmen ist. Aber klar, die Hoffnung ist groß auf den neuen Präsidenten. Aber die Frage ist, ob sich das denn alles so erfüllen wird.
Dann lassen Sie uns doch da vielleicht nochmal spezieller einige Punkte anschauen. Mich würde zum Beispiel vor allem interessieren, die USA gehören ja mit zu den wichtigsten Handelspartnern von Deutschland. Welche Auswirkungen könnte dieser Regierungswechsel jetzt gerade auch für Deutschland bedeuten?
Ich glaube, ganz eng wirtschaftlich würde ich drei Dinge sehen. Einmal, dass die Amerikaner sich jetzt wieder stärker global engagieren, globale Abkommen einhalten oder umsetzen. Beispiel Klimaschutzabkommen, das ja Joe Biden als neuer Präsident so ziemlich als erstes unterschrieben hat. Und auch andere internationale Institutionen wie die Welthandelsorganisation wird er hoffentlich akzeptieren, respektieren, so wie das alle Vorgänger vor Trump gemacht haben. Und das schafft natürlich auch für deutsche Unternehmen Sicherheit, wenn ich weiß, da ist die größte Macht wirtschaftlich und politisch der Welt, die sich jetzt wieder an diese gemeinsamen Regeln halten. Ich weiß, wo ich dran bin. Das Zweite, was sicherlich positiv ist für Deutschland, ist, dass ich nicht glaube, dass ein Joe Biden so direkt auf Konfrontationskurs gehen wird, auch mit Deutschland, wie das Donald Trump gemacht hat. Und wir erinnern uns, Donald Trump hat nie selten gesagt, die deutschen Autos, ihr verkauft zu viele deutsche Autos in den USA und kauft zu wenig amerikanische Autos in Deutschland. Und jetzt lege ich Strafzölle auf deutsche Autos. Ich lache ein bisschen, weil das natürlich völliger Irrsinn ist. Die Amerikaner, klar, die produzieren auch Autos, aber so funktioniert natürlich der Welthandel nicht. Aber so eine Drohung ist natürlich besorgniserregend, auch jetzt für deutsche Unternehmen, wenn sie nicht wissen, was ist denn da jetzt. Und das Dritte, weshalb ich glaube, auch ein positiver Effekt ausgeht von der amerikanischen Wirtschaft, ist, dass die neue Regierung knapp 2.000 Milliarden Dollar, kaum vorstellbar, fast 10% der amerikanischen Wirtschaftsleistung als Konjunkturprogramm auferlegen werden. Das heißt, das wird der amerikanischen Wirtschaft so einen richtigen Boost geben, so eine richtige Stärkung. Und das heißt auch, amerikanische Unternehmen, Konsumenten werden mehr importieren und davon profitiert natürlich so eine offene Volkswirtschaft wie Deutschland. Fast die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung sind Exporte. Gut, nur knapp 10, 11, 12% gehen in die USA, aber immerhin, das ist schon nicht unwichtig. Und ich glaube, über diese drei Mechanismen ist da eine positive Wirkung für die deutsche Wirtschaft. Gleichzeitig dürfen wir jetzt auch nicht überschätzen, was Joe Biden tun wird. Ich glaube, wir haben zu hohe Hoffnung. Er wird viele unserer Hoffnungen nicht erfüllen. Denn für ihn gilt, genauso wie für jede andere Regierung der Welt, erstmal sich ums eigene Land zu kümmern. Und die Amerikaner sind nun mal tief gespalten.
Da sprechen Sie einen interessanten Punkt an. Es wird nämlich immer wieder befürchtet, dass es auch sein könnte, dass auch US-Präsident Joe Biden eine America-First-Politik fährt. Inwiefern könnte das denn problematisch werden für zum Beispiel die deutsche Wirtschaft?
Ja, ich befürchte, ein Joe Biden wird vieles seines Vorgängers von Donald Trump fortführen, auch die America-First-Politik. Also sprich, Er wird eine amerikanische Regierung, öffentliche Behörden bei der Beschaffung, aber auch Unternehmen, Konsumenten dazu anhalten, amerikanische Produkte zu kaufen. Zu sagen, wir müssen weniger abhängig sein von den Importen. Wir, also die Amerikaner, haben riesige Handelsdefizite gegenüber dem Rest der Welt, gegenüber China, aber auch gegenüber Deutschland. Und wir müssen erst einmal gucken, dass wir in den USA neue Jobs schaffen, dass hier wieder Wachstum zustande kommt, dass vor allem die abgehängten Menschen, die arbeitslos sind oder starke Einbußen ihrer Einkommen hatten, dass die wieder profitieren. Das ist legitim, ja, also absolut verständlich in einer so tief gespaltenen Gesellschaft wie der amerikanischen. Heißt auch, diese Vorstellung, jetzt wird Joe Biden internationale Handelsabkommen abschließen und wird liberalisieren, was den Welt betrifft und auch sich auf Abkommen einlassen, beispielsweise beim Thema Steuern. Dass wir wissen, dass die großen Internetkonzerne der USA, die sogenannten GAFAs, Google, Apple, Facebook, Amazon, in Deutschland praktisch kaum Steuern zahlen, weil sie das irgendwo anders hin verlangen. Und da wird Joe Biden sich, glaube ich, nicht auf Abkommen einlassen. Also es wird auch weiterhin schwierig sein, mit den USA zu verhandeln, weil auch ein Joe Biden sagt, nee, also auch ihr Deutschen spielt eigentlich nicht in allen Bereichen fair. Auch ihr Deutschen habt riesige Handelsüberschüsse mit uns Amerikanern. Ihr kauft nicht unsere Produkte, ihr macht das amerikanischen Unternehmen viel schwieriger, in Deutschland Fuß zu fassen, als das der Fall ist für deutsche Unternehmen in den USA. Und so gesehen, glaube ich, wird er nicht so weit gehen, wie das vielleicht ein Bill Clinton gemacht hat in den 90er Jahren oder ein George W. Bush in den 2000er Jahren, sondern da wird ein bisschen Fortschritt sein, aber vieles wird dann eben auf der Strecke bleiben.
Also schon einiges, das fortgeführt wird, wie zum Beispiel unter der Trump-Regierung, haben Sie gesagt. Auf der anderen Seite wird aber vermutlich auch stärker global agiert werden, so die Vermutung. Jetzt hat ja der US-Präsident Joe Biden bereits mehrere Gespräche mit unterschiedlichen Regierungschefs aufgenommen. Also ein Dialog ist auf jeden Fall zu sehen. Zum Beispiel haben sich Biden und Macron auf einen Neustart der Beziehungen zwischen den USA und Frankreich geeinigt. Was ist aus Ihrer Sicht zu erwarten? Verbessern sich die wirtschaftlichen Beziehungen nichtsdestotrotz insgesamt? Und denken Sie, dass sich vielleicht auch die Lage entspannen wird, gerade im Hinblick auf Deutschland und die USA?
Ich denke schon, dass sich entspannen wird, dass man hier einen freundlichen Ton miteinander hat. Auch gar keine Frage. Aber es wird eben keinen Durchbruch bei vielen wichtigen Themen geben. Und wir brauchen einen Durchbruch. Ich nehme mal zwei Themen, bei denen es so wichtig ist, dass die Amerikaner sich global jetzt in der Wirtschaftspolitik engagieren. Es gibt viele andere politische Themen wie das Iran-Abkommen und so weiter. Aber sehen wir mal wirtschaftspolitisch. Das erste ist, dass man beim Thema Steuern, dass man, im Englischen sagt man Level Playing Field, dass man faire Wettbewerbsbedingungen für alle schaffen. Das heißt, dass wir mit diesen digitalen Modellen umgehen müssen. Also ich habe eben das Beispiel Amazon genannt. Es kann nicht sein, dass ein riesiger Konzern wie Amazon kaum Steuern zahlt in Deutschland, aber hier riesig viel verkauft, gerade in der Corona-Pandemie die Umsätze massiv gesteigert hat, dann aber diese Steuerlast in andere Niedrigsteuerländer verlagert und letztllich davonkommt. Das ist nicht, nehmen Sie das Buchgeschäft um die Ecke, das ganz artig Umsatzsteuer und alle Steuern zahlt für das Gewerbe und dadurch eben einen riesigen Nachteil hat. Und also wir haben in vielen Bereichen der Globalisierung eine Unwucht, was nicht funktioniert, was häufig zu Lasten der Kleinen geht, also kleinen Geschäfte, Läden des kleinen Mannes, der kleinen Frau, häufig Menschen mit geringem Einkommen, die eben ja da nicht Möglichkeiten haben, sich gegen zu schützen oder selbst solche Möglichkeiten zu nehmen. Und da müsste man eigentlich mit Joe Biden und seiner Regierung sagen, komm, wir machen hier ein faires Abkommen, wir wollen uns letztlich darauf einigen, dass hier wirklich faire Bedingungen herrschen. Und da wird er erstmal sagen, nein, er wird seine Unternehmen schützen, er wird da nie nicht weiter belasten wollen, und auch wenn das reiche Konzerne wie Google oder Amazon ist. Das zweite und vielleicht für mich jetzt perspektivisch auf die nächsten 20 Jahre wichtigste Thema ist die Frage, wie wir mit China umgehen wollen. Wir haben in der Welt mittlerweile eine bipolare Weltordnung, wo alle wichtigen Entscheidungen wirtschaftlich gesehen, geopolitisch gesehen eigentlich von den USA und von China getroffen werden. Und ich sage bewusst bipolar, weil wir Europäer in vielen Bereichen nicht stattfinden, weil wir einfach uns untereinander zanken, streiten, diskutieren, abwägen und vergessen, dass da auch noch andere Länder in der Welt sind oder andere Volkswirtschaften und andere Regionen in der Welt sind. Und die wichtigen Zukunftsthemen im Bereich Digitalisierung, im Bereich künstliche Intelligenz, im Bereich ethischer Standards, wie man mit Forschung und Entwicklung umgeht, diese Entscheidungen werden nicht in Europa getroffen, die werden in den USA und in China getroffen. Und deshalb ist aus einer europäischen, aus einer deutschen Perspektive so wichtig, dass wir Europäer endlich uns zusammenreißen, uns einigen, endlich mal mit einer Stimme sprechen und dass wir dieses transatlantische Verhältnis mit den USA stärken. Denn erst einmal, glaube ich, muss aus dieser bipolaren Weltordnung eine tripolare Weltordnung werden, wo Europa wirklich einen Platz am Tisch hat, auf Augenhöhe mit China und den USA verhandelt. Und zweitens ist es ganz wichtig, dass wir China dazu bekommen, nach fairen globalen Regeln zu spielen und global auch Verantwortung zu übernehmen. Und das tut China nicht. Und wir haben das jetzt gesehen und die EU hat Ende Dezember noch ganz schnell unter der deutschen Ratspräsidentschaft und bevor Biden Präsident wird, hat die EU unter deutscher Führung ein EU-China-Investitionsabkommen abgeschlossen, damit endlich europäische Unternehmen mal besseren Zugang zu chinesischen Märkten bekommen. Und es ist völlig richtig, was da gemacht wird, nur es ist eigentlich unglaublich, dass die Chinesen mittlerweile fast 20 Jahre in der Welthandelsorganisation sind, eigentlich nach globalen Regeln spielen müssten und jetzt verhandelt wird, wie man die Ungerechtigkeit oder die Unfairness zwischen in den Handelsbeziehungen zwischen China und Europa etwas reduziert. Das heißt, selbst nach diesem Investitionsabkommen ist es immer noch viel schwieriger für deutsche Unternehmen in China zu investieren als umgekehrt, als für chinesische Unternehmen in Deutschland und Europa. Und das zeigt für mich, eigentlich können wir nur mit einem starken transatlantischen Bündnis, also EU und USA, wo wir gemeinsame Werte teilen, wo wir gemeinsame Visionen teilen, eigentlich können wir nur mit einer starken transatlantischen Partnerschaft China an diesen Verhandlungstisch zurückbringen, China an die Verantwortung nehmen und letztlich eine globale Weltordnung schaffen, wirtschaftlich gesehen, die fair und ausgewogen ist.
Und über all dem steht ja aktuell nach wie vor das Coronavirus und auch dort hat man schon unter Joe Biden gesehen, es wurden bereits neue Maßnahmen eingeführt. Schauen wir auch mal auf unsere Situation hier in Deutschland und damit auch auf unseren zweiten Themenkomplex heute. Der Lockdown wurde ja bei uns verlängert und überall da, wo es möglich ist, soll ja unter anderem Homeoffice auch ermöglicht werden. Ist denn Homeoffice die geeignete Maßnahme, um einen kompletten Shutdown zu verhindern, Ihrer Meinung nach?
Es ist ein Element. Es gibt nicht die eine Sache, die wir tun müssen und dann ist alles gut, sondern es sind ganz, ganz viele individuelle Maßnahmen und Homeoffice hilft, weil nicht nur Menschen sich auch im Büro oder am Arbeitsplatz anstecken können und auch anstecken, sondern weil viele eben auch erstmal zur Arbeit kommen müssen und wenn sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen, ja, in so einer kalten Jahreszeit, wo man dann doch recht eng zusammensteht, dann stecken sich halt Menschen an. Also das ist sicherlich ein Element. Wir sehen, dass deutlich weniger heute Homeoffice machen als noch im Frühjahr letzten Jahres. Es hat sich ungefähr halbiert und das ist ein Problem. Also wenn das im März, April letzten Jahres geklappt hat, wieso soll das jetzt auch nicht auch jetzt wieder so gut und in dem Maße funktionieren? Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man Homeoffice wieder erhöht. Ich glaube nicht, dass man Unternehmen zwingen kann, weil jeder einzelne Job hat unterschiedliche Anforderungen. Und klar, es gibt ein paar schwarze Schafe bei den Unternehmen, aber die allermeisten Arbeitgeber sagen doch, ich will meine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schützen. Und so gesehen ist es ein Element, aber ich glaube, es muss einfach sehr viel anderes folgen. Ich glaube, das Problem ist letztlich auch im Privatleben. Ja, also es ist nicht nur das Arbeitsleben, das nach wie vor zu viele Möglichkeiten zur Ansteckung bietet, sondern auch wir Menschen, wir Bürgerinnen und Bürger bewegen uns im Privaten zu viel und haben zu viel Kontakte. Also wir haben uns kaum eingeschränkt in unserem Verhalten. Und das ist das Problem. Und dann ist einfach die Gefahr wahnsinnig groß. Und also was ich sagen will, ist, es ist nicht eine Maßnahme, Homeoffice ist wichtig, sondern es sind viele Maßnahmen. Und vor allem müssen wir uns in unserem privaten Verhalten stärker beschränken. Denn ansonsten ist wirklich die Gefahr, dass diese Inzidenzzahlen jetzt mit einer neuen Mutation wieder hochgehen und wir dann in einen vielleicht noch viel härteren Lockdown kommen.
Also neben dem Homeoffice als eine Maßnahme ist die Stellschraube, das Privatleben da noch weiter sich mehr einzuschränken. Der Digitalverband Bitkom schätzt, dass aktuell jeder Vierte im Homeoffice arbeitet. Jetzt gibt es natürlich für viele Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, eine Mehrfachbelastung, die dadurch entsteht, auch dadurch, dass man insgesamt mehr Zeit zu Hause verbringt. Kinder müssen ja auch betreut werden, weil Schulen und Kitas geschlossen bzw. im Notbetrieb sind. Das heißt, da muss zum Teil ein Balanceakt zwischen Kinderbetreuung und Job gemacht werden. Was sind denn da die wirtschaftlichen Folgen aus dieser Situation?
Ja, die wirtschaftlichen Folgen sind halt nur das eine. Ne? Sie sprechen es an, für viele junge Familien, es ist der absolute Albtraum, Kinder zu haben, die nicht lernen oder nicht gut lernen, die ihre Freundinnen und Freunde, die sozialen Kontakte vermissen. Und das ist so unglaublich wichtig, gerade bei kleinen Kindern, aber auch bei Jugendlichen, diese Kontakte zu haben. Dann in einer kleinen Wohnung mit kaltem Wetter draußen, wo dann beide Eltern noch irgendwie arbeiten müssen. Vielleicht eine oder einer muss zum Arbeitsplatz, der andere ist zu Hause, muss dann da am Computer sitzen und gleichzeitig sollen die Kinder noch irgendwie was für die Schule lernen, was machen. Also ist eine wahnsinnig starke soziale Belastung. Das heißt auch aus wirtschaftlicher Sicht, ich kann natürlich zu Hause mit kleinen Kindern nicht so produktiv sein, als wenn die Kinder in der Kita oder in der Schule sind. Und das heißt, wir verlieren letztlich Arbeitskraft. Also sind ja keine Übermenschen, die jetzt hier Kinderbetreuung, Haushalt und gleichzeitig noch Arbeit alles unter einen Hut bekommen können. Und ja, das merken dann halt eben auch die Arbeitgeber, dass ihre Beschäftigten eben nicht so produktiv sein können und ja, sich auch Tage freinehmen müssen. Das hat ja auch die Bundesregierung in meiner Sicht völlig zu Recht die Tage erhöht von 10 auf 20 Tage pro Elternteil und das Doppelte von 20 auf 40 Tage für Alleinerziehende, die sie für ihre Kinder an Krankheitstagen pro Jahr freinehmen können. Und das machen natürlich, werden sehr viele davon Gebrauch machen, weil es gar nicht anders geht. Und das heißt letztlich weniger Wirtschaftsleistung.
Sie haben von einer starken sozialen Belastung gesprochen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt gerade die Schere zwischen Arm und Reich nochmal zusätzlich deutlicher wird, denn einige Schülerinnen und Schüler zum Beispiel, die verfügen gar nicht über die entsprechende technische Ausstattung, um beispielsweise aus dem Homeschooling aus arbeiten zu können. Hinzu kommt dann die angesprochene kleine Wohnung und ein schwieriges soziales Umfeld möglicherweise. Ein ähnliches Bild ist auch bei einigen Arbeitnehmern zu sehen. Das heißt, die Unternehmen, die Arbeitgeber, die müssen ja unter anderem in technische Ausstattung investieren. Wie sehen Sie das? Entsteht hier ein soziales und wirtschaftliches Ungleichgewicht?
Ja, die Polarisierung wirtschaftlich und sozial wird massiv weiter zunehmen. Das hat es auch schon getan. Und im Bildungsbereich ist es vielleicht sogar am bittersten, weil ja, wenn ein 10-jähriges Kind oder egal in welchem Alter ein ganzes Schuljahr mehr oder weniger verpasst, wogegen andere Kinder in der Klasse oder in anderen Schulen das sehr viel besser klappt, weil die Eltern eben die Zeit haben, die Möglichkeiten haben, die technische Ausstattung haben, die Schulen, es gibt ja auch riesige Unterschiede bei den Schulen, dann fallen diese Kinder, die das nicht haben, zurück. Und wie sollen sie denn ein Jahr aufholen? Das ist für viele dann ein Rückschlag, den sie in ihrer ganzen Schullaufbahn nicht mehr aufholen. Das spiegelt sich dann wieder, dass wir wahrscheinlich in einigen Jahren, das werden wir erst merken, wenn die dann zum Schulabschluss kommen, dass es dann mehr gibt, die den Schulabschluss nicht schaffen oder nicht das lernen, was sie brauchen, um dann eine Ausbildung oder ja, die Qualifikation zu bekommen, die sie sich wünschen. Das heißt, das wird im Prinzip sich das gesamte Leben fortsetzen. Und das ist die große Gefahr. Und gut, ich glaube, daraus aus diesem Thema können und sollten wir wahrscheinlich mal einen ganzen Podcast machen. Aber das dürfen wir als Gesellschaft nicht zulassen. Da muss die Politik und auch vor allem die Schulen jetzt Konzepte haben, wenn denn dann die Pandemie vorbei ist, wie man das wieder aufholt, wie man auch die Kinder wieder an Bord holt und diesen Rückstand kompensiert, der jetzt in diesem Jahr entstanden ist. Und das ist eine Herkulesaufgabe, das zu tun. Aber ich habe noch kaum jemanden drüber reden hören, wie denn das gelingen soll. Also das ist die soziale Komponente. Aber Sie haben, Frau Splanemann, ja eben auch den Arbeitsmarkt angesprochen, der sich ja bisher ganz gut hält. Ja, wir haben vielleicht 500.000, 600.000 mehr Arbeitslose. Das sind meist Menschen eher mit geringen Qualifikationen. Das sind jetzt nicht die gut Qualifizierten, bei denen es leicht ist, sich nach der Pandemie wieder einen neuen Arbeitsplatz zu suchen. Und meine genauso große Sorge gilt den Minijobbern. Wir haben ja wahrscheinlich mittlerweile knapp 1 Million Minijobberinnen, Minijobber, die ihre Arbeit verloren haben. Die sind völlig ignoriert in dieser Pandemie. Die sind auch in vielen Statistiken nicht mit drin, weil die eben nicht als arbeitslos dann auftauchen. Die haben auch keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld oder auf Arbeitslosengeld, weil sie eben nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren. Aber das sind meistens Menschen, die in einem Haushalt leben mit geringem Einkommen. Es ist nicht selten, dass die gesamte Familie von diesem 450 Euro letztlich auch abhängig ist. Klar, müssen dann weiter aufstocken, kriegen dann weitere Leistungen vom Staat. Und auch viele Solo-Selbstständige. Wir haben fast 2,5 Millionen Solo-Selbstständige in Deutschland. Und das ist auch nicht so, dass es alles irgendwie gut verdienende, hochqualifizierte Leute sind, sondern viele, die hart arbeiten, mit wenig über die Runden kommen und denen das jetzt komplett wegfällt und ja, die vielleicht auch nach der Pandemie nicht so schnell wieder Fuß fassen werden. Also wir haben viele, viele Menschen auch im Arbeitsmarkt, die ja hart getroffen sind, und das ist keine normale Rezession, wo man sagt, ja, dann wächst die Wirtschaft wieder und dann ist es alles gut und dann gibt es da wieder Möglichkeiten. Sondern meine Sorge ist, dass viele der Menschen in diesem, die ich eben angesprochen habe, im Arbeitsmarkt eben auf 2, 3, 4 Jahre hinaus zu kämpfen haben und vielleicht dann auch permanent langfristig großen Schaden haben.
Und wie Sie es eben angesprochen haben, möglicherweise auch noch zusätzliche Auswirkungen durch das Homeschooling, durch ein Jahr, das aufgeholt werden muss, dass da nochmal ein zusätzlicher Rückschlag kommen könnte, auch für den zukünftigen Arbeitsmarkt. Herr Fratscher, wir haben in dieser Podcast-Folge gesprochen über den US-Regierungswechsel und die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen auch für Deutschland. Wir haben über die aktuellen Corona-Maßnahmen und vor allem das Homeschooling, aber auch natürlich Homeoffice gesprochen. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Splanemann. Hat mich gefreut, dass das unser erster Podcast hoffentlich von noch sehr vielen sein wird.
Habe ich mich auch sehr gefreut. Vielen Dank Ihnen. Und nachzuhören ist dieser Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Dort können Sie uns natürlich auch sehr gerne abonnieren. Falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie uns auch gerne eine E-Mail an inforadio@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.